Let's go. Servus Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren geschmeidigen Podcast mit dem lieben Florian Alt und meiner Wenigkeit, dem Medis. Und ja, es ging, ja, was war los? Bei dir sehr prägnant, 24 Stunden von Le Mans. Unser Florian Alt ist einfach, ja, fährt 24 Stunden von Le Mans, ist, glaube ich, vielen Leuten ein Begriff, auch wenn man nicht so in dem Motorradthema drin ist. Und leider, leider Gottes, da kannst du jetzt mehr erzählen, ist ein bisschen was Blödes passiert, wo keiner auch mit gerechnet hat. Aber erzähl mir mehr. Wir haben bewusst jetzt auch in der kurzen Zeit, Zwischenzeit jetzt nicht drüber geredet. Wir müssen, können mal dazu sagen, was auch mein Dad hat auch über unseren Podcast gesprochen. Er hat immer gesagt, sag doch mal an, wann ihr das immer aufnimmt, weil man ist immer so verwirrt. Also Papa, wir haben den 22.04.11.24 Uhr. Also es ist quasi ein Tag nach Le Mans. Und ja, Flo, erzähl, sag, sprich dich aus, was ist passiert, was ist los?
Also, moin zusammen erstmal alle, würde ich sagen. Ja, der Umstand würde ich schon mal sagen, dass ich jetzt hier den Podcast so früh morgens um 11 Uhr mache, zeigt eigentlich schon, wie schlecht es gelaufen ist, weil normalerweise würde ich jetzt gerade irgendwann ins Auto steigen aus Le Mans und nach Hause fahren und nicht schon hier in zu Hause sitzen. Und ja, es ist sehr schlecht gelaufen tatsächlich. Also, nachdem ich den Start so ein bisschen verkackt habe, kann man sagen. Bin quasi ans Motorrad gestiegen auf Platz 4, also bin quasi ans Motorrad gelaufen und drauf gestiegen und dann war neutral drin, was schon sehr komisch war, weil normalerweise passiert das nie. Wir haben das Motorrad vorher dreimal gecheckt, also wirklich, wenn du den ersten Gang reinmachst, dann spürst du ja, wie der Gang drin ist und das Motorrad, ne, richtig hakt, haben das vorher überprüft und dann laufe ich zum Motorrad hin, starte es und es ist einfach neutral drin. Und das war einfach schon sehr, sehr komisch, muss man sagen. Okay. Und ja, bin dann losgefahren, war bis auf Platz 11 zurückgefallen und konnte mich dann zum Glück wieder bis auf Platz 3 vorarbeiten. Aber du hast es angesprochen, in dem zweiten Stint von meinem Teamkollegen Odendahl ist dann leider Gottes das eigentlich, also ganz ehrlich, das ist das Letzte, womit ich gerechnet hätte, dass wir einen Motorschaden haben an der Honda. Passiert eigentlich nie, habe ich so auch noch nie gehört.
Ich wollte auch gerade sagen, also Motorschaden bei einer Honda sind wirklich, muss man jetzt wirklich mal sagen, ist wirklich selten. Also das passiert so gut wie nie. In meiner gesamten Laufbahn ist das, glaube ich, das kleinste Problem gewesen. Oder wie du auch schon sagst, du hast gar nicht drüber nachgedacht, weil das bei Honda eigentlich überhaupt nicht die Regel ist, ne? Also da kennt man andere Hersteller, wo man sagt, okay, sind bekannt für, ist jetzt egal, welcher Hersteller es ist, aber also bei Honda ist das Problem wirklich absolut eine absolute Seltenheit.
Ja, genau. Also eigentlich nicht existent so aus meiner Sicht und wie gesagt, das Teil, was kaputt gegangen ist, ist wohl auch noch nie kaputt gegangen, also ist tatsächlich irgendwie ein Materialfehler gewesen und das Team hat tatsächlich versucht, also die Folge von dem kaputten Teil war, dass ein Ventil krumm war und das Team hat dann versucht, einfach den Motor innerhalb von einer Stunde 15, das musst du dir mal reinziehen, die haben den Motor innerhalb von einer Stunde 15 ausgebaut, den Kopf abgemacht, neuen Kopf drauf, das Ding wieder komplett eingebaut und zum Laufen gebracht in einer Stunde 15 mit Motorrevision. Nicht nur Motor rein, raus, sondern die haben den Motor einfach revidiert bis auf die Kolben, weil das ist das einzige Teil, was du quasi in der Langstrecke nicht tauschen darfst. Das ist nämlich der Block und die Kolben. Sozusagen als ja, Endurance darfst du nicht einfach sagen, du nimmst einen neuen Motor und dementsprechend mussten sie ihn reparieren. Und der Block war leider nicht reparabel, weil da ja ein Pleuellager wohl einen mitbekommen hat.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen für alle die Leute, die auch nicht so in dem ganzen Thema drin sind. Ich habe jetzt auch mir gedacht, naja, wieso nehmen sie nicht einfach einen neuen Motor? Aber klar, wenn du schon so erzählst, der Motor wird ausgebaut und repariert, dann ist wahrscheinlich so die Regel, dass du keinen neuen Motor einfach so nehmen musst, sondern nehmen darfst, sondern musst den bestehenden Motor irgendwie reparieren, ansonsten klappt es nicht.
Genau, du musst den bestehenden Block quasi reparieren. Das heißt, der Zylinderkopf, der darf gewechselt werden und der Rahmen zum Beispiel darf auch nicht gewechselt werden. Also Block und Rahmen vom Motorrad dürfen nicht getauscht werden. Und sonst, meines Wissens, darf alles getauschht werden. Das heißt, wenn das Ding eigentlich Kernschrott ist, kannst du es wieder aufbauen und weiterfahren. Aber es war einfach in dem Fall nicht möglich und das ist einfach, ich muss ja echt sagen, Matze, das war so deprimierend, weil wir waren das erste Mal so schnell. Wir waren so schnell, das gibt's gar nicht, ehrlich. Wenn du bist im ersten Stint, bin ich von Platz 10 bis auf Platz 3 vorgefahren, hinter die Werks Yamaha und Werks Suzuki. Hab wirklich die Kawa stehen lassen und viele andere Motorräder. Und du hast gemerkt, boah, das Motorrad funktioniert so brutal gut. Also ehrlich, ich habe mich so wohl gefühlt. Es hat richtig
Ja.
Spaß gemacht, die an der Werks BMW vorbei, an allen. Weißt du, da, wenn du diese, kennst du diese Leichtigkeit manchmal, die so von dir fällt
Ja,
und du.
weiß, was du
Weißt
meinst.
du bist so im Lauf und fährst und merkst so, boah, jetzt habe ich die
Es
Werks-BMW
fällt
vor
dir nicht
mir, die Werks.
schwer, schnell zu fahren, sagen wir so, ne?
Genau.
Also so, manchmal hat man das Gefühl, man muss gegen das Motorrad so ein bisschen arbeiten, um jetzt auf die
Genau.
Pace zu kommen. Und manchmal ist es so, es geht so leicht von der Hand. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
Genau, und dann bin ich so auf das Feld zu und dann, das war so eine Gruppe mit Werks Kawasaki, Werks-BMW, Yamaha etc. Und ich fahre so auf die zu und merke so, boah, ich bin viel schneller, bin viel schneller. Boah.
Na, geil.
Das. Und dann, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Also du, ich glaube, du kennst das Gefühl, wenn du im Flow bist. Und also,
Ja,
da fühlt man sich auch einfach so mächtig, oder?
ja. Voll, voll, absolut. Man weiß auf jeden Fall, ah, hä, du holst auf einmal Leute ein, also so ist es bei mir, man, du holst auf einmal Leute ein, wo du nicht dachtest, dass du die einholen könntest, so auf die Art. Und man fühlt sich da einfach gut dabei. Ich weiß schon, das ist natürlich dann einfach doppelt deprimierend, wenn du dann in den ersten 3 Stunden war das, glaube ich. Also bei mir war es so, ich war ja beim Honda X-Ride und habe dann mal reingeschalten, weil wir gerade ins Hotel gekommen sind. Und dann waren aber schon 3 Stunden um und dann ich so, hä? Was ist denn passiert? Wissen Sie? Naja, wahrscheinlich ist irgendwie ein kleiner Unfall oder so. Aber dann war irgendwie schon, dann kam irgendwie kurz danach eben der Bericht, ja, dann kam genau dein Interview dran. Dein Interview, was du gegeben hast, das war so, was ich dann als erstes gesehen habe, dachte mir schon, oh Gott, okay, also das ist anscheinend jetzt auch nicht mehr reparabel. Ja, sehr, sehr schade, sehr schade. Aber wir können ja auf jeden Fall mal bei dem ganzen 24-Stunden-Rennen bleiben, weil ich glaube, das ist für die Zuschauer ja auch irgendwo interessant. Was ich nämlich ziemlich interessant finde, ist auch irgendwie, dass du, also wenn du so ein Team zusammenstellst, ihr seid Fahrer von drei, also ihr seid drei Leute im Team, drei Fahrer. Und was man da auch nicht vergessen darf,
Ja, es sind eigentlich vier.
echt? Wer war der vierte?
Wir sind eigentlich vier, also es gibt immer einen Ersatzfahrer, der dabei ist. Das ist
Ach
James
so, ja, zur
Westmoreland.
ganz größten Not, dass du, ja, okay.
Aber der darf nicht im Rennen einsteigen. Also der Teamchef muss eine Stunde vor dem Rennen quasi die drei Fahrer fürs Rennen abgeben.
Ja.
Und die dürfen dann auch nur fahren. Also selbst wenn sich einer verletzt im Rennen, fahren dann halt nur die zwei oder drei dann, ne?
Ja, okay. Aber was ich sehr interessant fand und was auch logisch ist, ist so ein Ding, du musst natürlich auch die Fahrer auswählen als Teamchef. Die müssen alle so eine ähnliche Größe haben. Weil es ja sehr wichtig ist, dass man muss sich das so vorstellen, drei Fahrer fahren ja ein Motorrad und das muss dann so eingestellt sein, dass sich ja jeder irgendwie mit wohlfühlt und jeder zurechtkommt. Also es kann jetzt nicht angehen, dass zum Beispiel, also es ist sehr unwahrscheinlich, dass jetzt irgendwie ich zusammen mit Moraes fahren würde. Moraes, sorry, ich weiß gar nicht, wie ich den Namen ausspreche. Der ist irgendwie, ich glaube, 1,55, ich bin 1,97. Da würde es schon mal nicht gehen. Fand ich irgendwie ziemlich interessant, dass man sowas ja eigentlich auch bedenken muss, dass eigentlich nicht Teamkollegen sind jetzt einfach nicht so willkürlich switchbar, weil die ja schon irgendwie von der Größe her passen müssen. Gerade mit dem Hintergrund, dass ja ein Stint, ich weiß gar nicht, wie lang genau, aber dass du ja relativ lang auf dem Motorrad sitzt und das ja passen muss. Also du musst dich ja auf jeden Fall wohlfühlen, wenn du so einen langen Stint fährst, und das ist sehr wichtig, dass ihr alle ungefähr eine ähnliche Größe habt.
Ja, definitiv. Das ist nicht unwichtig. Also wir haben, Tati Mercado und ich, wir sind da, sagen wir mal, relativ gleich groß. Ich glaube, ich bin 5 cm größer als er. Allerdings bin ich so 12, 13 cm größer als Odendahl. Und das heißt, der Größenunterschied ist da schon etwas heftiger. Aber noch wichtiger, glaube ich, erachte ich nicht nur die Größe, sondern den Fahrstil. Also wenn du einen dabei hast, der zum Beispiel wenig Hang-Off fährt,
Ja.
und ich fahre viel Hang-Off, dann ist das ein größerer Einfluss auf die Geometrie vom Motorrad, als wie, sag ich mal, da 15 cm Unterschied sind.
Ja.
Und das ist echt unser Vorteil, weil wir haben alle drei genau den gleichen Fahrstil. Also wie auch du fährst ja auch extrem viel Hang-Off, würde ich behaupten.
Ja.
Man sieht dich ja auch öfter mal mit dem Elbow down. Von dem her ist das, glaube ich, recht wichtig. Aber Matze, für dich, glaube ich, wäre es ja auch mal interessant, so ein 24-Stunden-Rennen zu fahren, oder?
Also man muss da grundsätzlich sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt bekannt als das Konditionswunder, aber es wurde auf jeden Fall besser im Laufe der Jahre. Und ja, es ist nicht mehr, ich bin nicht mehr so ganz so weit weg wie von vor ein paar Jahren, wo ich gesagt habe, so, nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen, so länger als 20 Minuten auf dem Bike zu sitzen. Also ich muss schon sagen, ich habe mich jetzt in den letzten Jahren schon irgendwo weiterentwickelt und könnte mir das sogar so, also wirklich zutrauen und glaube, dass mir das jetzt auch gar nicht mehr so schwerfallen würde, gerade eben mit den Sachen, wie wir gerade angesprochen haben, Fußrasten richtig einstellen, die Stummel, also die Lenkerstummel richtig einstellen, und dann kann man da auch schon eigentlich bequem da seine Runden abfahren. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine Kopfsache, kannst du auch mal mehr dazu sagen, dass man halt weggehen muss von, hey, ich knall jetzt da irgendwie auf Biegen und Brechen was hin, sondern du musst einfach dahingehend fahren, ey, ich muss zügig und bequem fahren. Und was bei euch auch ganz wichtig ist, schnell überholen. Also kann ich ja, nur mal ganz kurz was dazu sagen. Ich bin letztes Jahr in Valencia gefahren und da war, glaube ich, auch Team Bollinger, oder ich weiß es nicht, ein Coverfahrer, vielleicht ein Schweizer, ich weiß gar nicht mehr genau, aber die waren ja, da, sind da auch gefahren. Gewesen. Ja, kann sein. Und die haben mich da auch an Stellen überholt, wo es echt krass war, wo auch ich dachte, Alter, ich bin doch hier mega schnell und das geht doch eigentlich gar nicht. Und die knallen da, also es war die erste Linkskurve, und der fährt dann nochmal innen links an mir vorbei. Und das hat mich auch auf eine Art fasziniert. Und ich finde das richtig cool. Und da siehst du halt auch einfach, weil wir auch drüber gequatscht haben, man hat auch gesagt, naja, du siehst da, oder war das vielleicht sogar du? Ich glaube, da habe ich dich zum ersten Mal gesehen. War es das vielleicht sogar du? Ich habe absolut Sprachfehler. Dass die gesagt haben, naja, die haben halt einfach keine Zeit. Du lernst in der Langstrecke überall zu überholen. Ich glaube, das war sogar, ja, das war sogar du. Ja, wir haben dann gequatscht miteinander. Und ich glaube, das war sogar unser erstes Treffen. Und du hast zu mir gemeint, naja, du hast eben nicht so viel Zeit, dich da lang irgendwie in der einem aufzuhalten. Du musst das sofort vorbeistechen. Ich meine, ist natürlich auch immer gar nicht so ungefährlich, weil du ja schon immer irgendwie gucken musst. Und gerade in einem normalen Training für einen Unerfahrenen ist vielleicht so ein Satz auch ein bisschen gefährlich, dass du sagst, naja, du hast keine Zeit, überhol einfach überall. Weil, ja, manchmal kann es dann auch mal ein bisschen bremsicher ausgehen. Aber fand ich fasziniert, ist ein wichtiges Thema, was man alles so bedenken muss und wie man vielleicht seinen Fahrstil so ein bisschen anpassen muss an so einem 24-Stunden-Rennen.
Ja, da gibt es eine ganz lustige Story zu tatsächlich, weil du weißt ja, Leandro Mercado, Tati, den du ja auch sehr, sehr schätzt, der ja jetzt übrigens Vater geworden ist, also Tati, ja, auch hier auf Deutsch im Podcast. Ja,
auf Deutsch, Glückwunsch, wird er wahrscheinlich nie hören.
Genau, Glückwunsch, hörst es dir wahrscheinlich nicht an, aber der Olli, Oliver ist ein wunderbares Kind, muss man sagen, sieht sehr, sehr hübsch aus. Und Tati war letztes Jahr ja in seiner ersten Langstreckensaison und als sein Teamkollege, und dann waren wir in Suzuka bei den 8 Stunden. Und dann musste ich einfach so hart lachen, weil er hat dann auch in dem Jahr tatsächlich gelernt, aggressiver und schneller zu überholen. Und natürlich teilweise auch nicht so sauber, weil du einfach, wie du schon gesagt hast, einfach keine Zeit hast. Weil am Ende kommt es ja darauf an, nicht eine schnelle Runde zu fahren, sondern dass der komplette Schnitt über 24 Stunden schnell ist. Ja. Und wenn du dann immer 30 Leute, 40 Leute hast, die du überholen musst dauerhaft, musst du halt schnell sein. Und auf jeden Fall, Suzuka, ich gebe das Motorrad ab, ziehe mich um, gehe zum Physio, kühle mich runter im Bad, gehe rein, guckst du das Rennen, auf einmal Tati im Bild. Tati, Wiederholung, wie er bei einem Japaner reinbremst, viel zu spät, der den Japaner weit schickt und der Japaner so im Kiesbett dann stürzt, ne? Weil der einfach dann im Kiesbett einfach die Kontrolle verloren hat. Ja, ja. Und dann kam Dreck, Rider 333, also das ist die Nummer von unserem Motorrad, Teammanager, immediately to race direction.
Oh, wow, wow.
Und wir schon so, okay, und als dieser Schnitt von dieser Wiederholung weg war, ging es wieder ins Live-Bild rein, und in dem Moment, einfach 4 Sekunden später, hat er einfach direkt den nächsten berührt.
Richtig aggressiv auf einmal.
Richtig, richtig aggressiv unterwegs. Ich lag einfach vor Lachen auf dem Boden und der Oden da, weil wir einfach sagten, Junge, was ist denn los mit dem? Und dann kam er nachher zurück und ich so, Junge, was ist denn los mit dir? Entspann dich doch mal. Ich sag, du bist hier durchgeflügt, du hast da einen Japaner abgesägt, den anderen fast schon wieder. Und ich so, ja, was war denn los? Er sagt da, Mate, I have no time. I have to push, I have no time. I have to push.
Ah, geil, der Tati. Er ist wirklich ein sehr, sehr, sehr lieber Mensch irgendwie einfach. Also ich mag den richtig gern, Tati. Und was ich auf jeden Fall auch noch erwähnen wollte, ist im Rahmen der 24 Stunden hier unser zweites deutsches Team, mehr oder weniger, mit Marco Fetz, Bastian Ubel und ja. Wer war der dritte Fahrer?
Ist der Winkon, Dominik Winkon.
Dominik Winkon, ja, genau. Manchmal habe ich ein bisschen Probleme mit Namen. Finde ich auch, also großen Respekt, weil die sind auch übrigens Zehnter geworden, wie ich gesehen habe. Sind ja. von 14 gestartet, sind Zehnter geworden. Also Hut ab an die Jungs, richtig krass, das ist auf jeden Fall eine Leistung. Bin auch ganz ehrlich, als ich gehört habe, dass Basti Ubel, als ich das in der Story gesehen habe, dass er 24 Stunden von Le Mans fahren will, dachte ich, okay, Respekt. Das wird interessant. Und haben aber auf ganzer Linie durchgezogen und überzeugt, muss ich mal einfach mal sagen. Geile Leistung und Grüße an die Jungs an der Stelle.
Also wir werden hier unter dem Podcast auch nochmal eine Abstimmung machen. Mattis goes 24 hour. und dann stimmt mal bitte ab, ob Mattis irgendwann mal zumindest ein Langstreckenrennen fahren soll. Ob es dann 8 Stunden sind erstmal oder vielleicht sogar direkt 24. Können wir ja dann noch sehen. Aber ich fände es auf jeden Fall cool, dich vor allen Dingen in einem Langstreckenrennen zu sehen, um das Thema YouTuber in so einem Rennen auch mal komplett zu verfolgen. Weil ich bin da ganz ehrlich, also es ist mittlerweile ist die EWC, also die Langstrecken-WM, mega Hype. Sind Zuschauerrekorde jetzt wieder gebrochen worden am Wochenende. Aber die Verfilmung von so einem Rennen aus der Sicht des Fahrers, die ja du perfekt machen kannst, die würde mich auch wirklich ja. mega interessieren und ich glaube die Zuschauer auch.
Wäre eigentlich echt geil, ja, wäre echt geil. Ja, mal gucken, was sich alles so ergibt. Man hat ja immer so Pläne. Muss man, glaube ich, einfach mal auf sich zukommen lassen und mal schauen. Also ich bin jetzt auf jeden Fall nicht komplett abgeneigt von der ganzen Materie.
Aber wo wir bei dem Thema YouTuber gerade sind, bist du denn jemand, der auch tagsüber mal öfter YouTube guckt oder sagen wir mal irgendwelche Channels abonniert, die du dann auch regelmäßig verfolgst? Oder bist du eher so derjenige, der es gar nicht guckt?
Absolut. Also ich kenne ganz viele Kollegen, die sagen, sie konsumieren selber überhaupt kein YouTube. Ich muss sagen, ich war schon immer einer, also schon ewig lang, der relativ viel YouTube konsumiert hat. Aus dem einen Grund, dass man irgendwie so ein bisschen gucken will, was machen Kollegen so, was machen andere Leute so. Aber auch irgendwie, also mein ganzer Lernprozess zum Beispiel auch mit dem Schnittprogramm Premiere Pro ging auch viel über YouTube. Also ne, du hattest eine Frage, du wusstest nicht, wie irgendwas geht.
Was ist Premiere Pro?
Premiere Pro ist quasi von Adobe die Schnittsoftware. Es gibt so drei große Marken, mit denen Leute schneiden, würde ich mal behaupten. Also du hast Final Cut für Mac und dann hast du Premiere Pro und dann noch DaVinci Resolve und lauter solche Programme, wo du eben Videos schneiden kannst, wo du, wenn du YouTuber bist, einfach nicht drum herum kommst, dass du dich für irgendein Programm entscheidest. Und da ist auch so ein bisschen ein Lernprozess. Also ich merke, ich konsumiere relativ viel, muss aber auch dazu sagen, viel auch so mittlerweile, oder naja, eigentlich auch schon länger, so Arte-Dokus. Also eigentlich auch, was du ja im Fernsehen konsumieren kannst, über die Mediathek, ist natürlich auch auf Find YouTube ich mittlerweile. Ich schaue wirklich ganz viele Dokus, wenn auch nicht immer aktiv. Vielleicht, also ich bin ja auch so ein bisschen so Generation TikTok bin ich ja nicht, aber ich bin auch so einer, der so nebenher was laufen braucht, also auch wenn ich nicht aktiv dann die ganze Zeit zuschaue, läuft es dann so ein bisschen nebenher, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel irgendwas mache, läuft dann auf jeden Fall auf der anderen Seite irgendwie eine Doku und man tut sich so ein bisschen berieseln lassen, sage ich jetzt mal, aber im Großen und Ganzen würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich relativ viel YouTube konsumiere, ich das auch gerne konsumiere und das auch alles viel lieber mache, als zum Beispiel irgendwie Fernsehen. Also ich habe, glaube ich, seit 10 Jahren oder so schaue ich überhaupt keinen Fernsehen mehr, aber also so gar nicht. Also das interessiert mich auch gar nicht. Und ich finde das einfach viel besser, wenn du selber entscheiden kannst, was du dir anschaust, was du konsumierst und wann du konsumierst. Von daher, das ist so mein Verlauf. Wie ist es bei dir?
Aber ich finde ganz interessant, dass du Arte-Dokus guckst, weil ich glaube, Arte ist ja grundsätzlich französisch, wenn ich mich nicht
französisch-deutsch sind die.
Und französisch-deutsch, genau. Und ich gucke das tatsächlich auch sehr, sehr, sehr gerne, komischerweise. Ja. Ja, weil ich bin auch ein Mensch, der sehr viele Dokus guckt und tatsächlich verfolge ich den zum Beispiel den Krieg in der Ukraine sehr genau und wie das alles so entsteht. Und wie das gekommen ist und wieso, weshalb, warum. Und da sind so Dokus tatsächlich sehr interessant, muss ich sagen. Oder zum Beispiel so Megaprojekte, die gerade irgendwo in Arabien oder auch von mir aus in China passieren, finde ich mega interessant.
Aber weißt du, was es auch ist, wenn ich so länger drüber nachdenke, was ich auch irgendwie schätze, obwohl ich es nicht sicher weiß, aber mir kommt so vor, als wenn Arte auch den neutralsten Punkt vertritt von so einer Dokumentation. Es gibt ja ganz viel Dokumentation, wie zum Beispiel, also es ist meine eigene Erfahrung, muss ich irgendwie auch ein bisschen vorsichtig sein, was ich sage, aber es gibt zum Beispiel Steuerung F, weiß nicht, ob du die kennst, das ist auch eine Plattform von ZDF und ARD, also
Okay.
von denen produziert, so quasi als als Unterkanal. Und da kommt es mir immer so vor, als wenn die natürlich immer irgendwie dich so ein bisschen steuern wollen. Also ich will jetzt hier gar nicht zu tief einsteigen, weil das wird immer sehr schnell politisch. Aber mir ist eben aufgefallen, am Anfang habe ich die Dokumentation von Steuerung F sehr gefeiert. So irgendwann ist mir dann so gekommen, irgendwie wollen die einen schon so ein bisschen lenken mit der Meinung, die da so ein bisschen, ja, rein interpretiert wird. Also ich weiß auch nicht, ich will da auch gar nicht zu arg ausarten, ist auch sehr gefährlich mit solchen Sachen. Ist bloß meine Meinung, ich bin da so ein bisschen wieder von weggegangen und mir kam es so vor, um mal wieder jetzt da zurückzukommen, dass Arte so ein bisschen, dass ein sehr neutrales Medium ist, wieso auch immer, aber jetzt so ein bisschen, als ich so darüber nachgedacht habe, ist so für mich so Arte durchgehend immer so dieses, ja, neutralste Medium, die über Sachen berichten. Bei ein paar anderen ist mir schon öfter aufgefallen, dass man so ein bisschen so ihre Meinung dann irgendwie so ein bisschen durchkommt und man einen so ein bisschen damit steuern will. Weil man ja natürlich mit einer gewissen Art von Dokumentation auch immer lenken kann. Du kannst ja, wenn du gewisse Sachen formulierst oder sagst oder Dinge zeigst oder auch Sachen rauslässt, kannst du ja den Zuschauer so ein bisschen in eine Richtung lenken. Und
Ja.
wie sowas ausschaut. Also ich will jetzt gar nicht zu tief in dieses Thema, weil es sehr gefährlich ist, meiner Meinung. Aber dahingegen einfach nochmal, da finde ich, Arte ist immer so dieses, die berichten einfach und die sehen das sehr neutral an. Und ja,
Ja,
das ist so
finde
meine
ich
Meinung.
auch. Finde ich auch. Ich sagen wir mal so, ich glaube, es ist schwierig, sich heutzutage sowieso eine neutrale Meinung zu bilden, weil oder eine Meinung zu holen, wo man wirklich auch sagen kann, da stehe ich voll dahinter, weil egal wo du was siehst und wie du es siehst, ob das jetzt die eine Extreme oder die andere Extreme ist, es wird immer irgendwo hingelenkt. Also
Ja.
das ist natürlich auch das Ziel von der Berichterstattung, glaube ich, ein Stück weit. Wieso, weshalb, warum das so ist, kann ich nicht sagen, aber ich bin da schon bei dir. Es ist wirklich schwierig, da eine richtige Info rauszusaugen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja, wie gesagt, auch sag ich mal, Dokus über, wie gesagt, so Megaprojekte irgendwo, wo man einfach nur berieselt wird von irgendwelchen Fakten, die dann auch hoffentlich stimmen. Und ich finde es zum Beispiel faszinierend, was gerade da in Saudi-Arabien passiert, mit
Ja, mit dieser
diesen, diese
Glasfront, ne?
Laien,
Ja.
ja, mit laut dieser Glasfront, die ja eigentlich so ewig lang sein sollte, die jetzt aber, also wir reden ja gerade über das Megaprojekt The Line. Das bedeutet, glaube ich, die wollten, ich müsste jetzt wirklich lügen, ein paar hundert Kilometer eine Art Gebäude längst in die Wüste bauen, was quasi strack geradeaus geht. Und das
Ja.
sollte quasi ein neuer Lebensort für Menschen sein. Und die haben auch schon angefangen, das zu bauen. Und das passiert auch schon. Allerdings ist das Projekt, glaube ich, schon auf 1,5 Meilen quasi jetzt limitiert, anstatt 300, weiß ich nicht. Weil man muss, also jeder, der schon mal in diesen Ländern war, ich habe schon viel Zeit in Doha, in Dubai etc. verbracht, allerdings beruflich und nicht aus urlaubstechnischer Sicht. Und jeder, der dort mal in der Wüste war oder irgendwo, wo man dort in der Stadt rumläuft und weiß, wie warm es dort im Sommer ist,
Ja.
also wie abgrundtief heiß es dort ist, das zeigt einem einfach nur, wie menschenfeindlich diese Gegend ist. Und von dem her ist halt immer bei solchen Projekten für mich fraglich, warum sollte man jetzt, sag ich mal, großartig dorthin ziehen, wenn du eh nicht rausgehen kannst? Also du musst ja quasi in diesen Gebäuden bleiben tagsüber, weil du nachts könntest du raus, aber tagsüber kannst du ja einfach nichts draußen machen. Es ist einfach so heiß, das geht gar nicht.
Ja, ich war auch schon, ich glaube jetzt insgesamt dreimal in Dubai bzw. Abu Dhabi, weil dann ein Kollege von mir gearbeitet hat damals, das war ich schon länger her. Und das stimmt, ne? Also es ist wirklich so, dass du teilweise Zeiten hattest. Also wir waren natürlich immer nicht genau zu der Zeit, aber es wurde immer gesagt, naja, wenn du jetzt 2, 3 Monate später hier hinfliegst, dann kannst du mittags eigentlich gar nicht raus. Also das geht gar nicht. Du kannst nichts machen, weil es zu heiß ist einfach. Und da siehst du ja einfach mal, dass es ja eigentlich nicht wirklich besonders geil ist, eigentlich jetzt mal dahin zu ziehen, weil ja, weil es eigentlich nicht wirklich, also dass du viele Monate hast, die ja, wo du nichts machen kannst, da bist du nur drin und du
Ja,
wirst von der
also
Klima bestrahlt.
genau, das ist es halt. Also, dass du sagst, pass auf, wie jetzt du vorhin vor dem Podcast, eigentlich lass mal den Podcast weg, sondern lass mal Motorrad fahren gehen. So mittags in Dubai im Sommer, sag ich mal, 6 Monate lang, geht halt einfach nicht, weil also das hältst du einfach nicht aus.
Ja.
Also, wie gesagt, ich habe dort ja auch schon Rennen gefahren, Nachtrennen in der Moto 2 und Moto 3. Und selbst da in der Nacht ist es halt immer noch ultra heiß und tagsüber merkst du halt, geht's einfach nicht. Da gehst du einfach kaputt.
Ja. Ja, es ist echt crazy. Und ich muss jetzt gerade dran denken, an die ganzen, oder an diese Kampagne von vielen Influencern, die du auch wieder auf Instagram und so siehst, die dann für Dubai werben und sagen, ja, kommt nach
Ja.
Dubai, ist natürlich steuerlich natürlich geisteskrank, was du da natürlich zahlst, beziehungsweise nicht zahlst, im Gegensatz zu Deutschland. Aber ja, ist natürlich alles sehr fragwürdig, was da alles abläuft und wie das da alles ist. Ich meine, also als ich da war, muss ich sagen, war es echt schön und es ist, also ich will jetzt nicht nur Schlechtes, nicht nur Negatives sagen, aber es war wirklich, man hat sich sehr wohl gefühlt und diese Low-Crime-Rate, wo viele auch drüber reden, das merkst du wirklich, dass da, also du kannst da wirklich dein Handy am Tisch lassen oder deine Tasche da irgendwo liegen lassen, da wird wirklich gar nichts geklaut, aber ja, hat natürlich auch alles seine Schattenseiten und
Ja, das ist wie überall. Ne? Also sagen wir mal so, diese Low-Crime-Rate, die kommt natürlich auch zustande, weil es dort weniger Gesetze gibt, die, sage ich mal, irgendwelche Gewaltverbrechen unter Strafe setzen. Also wenn ich sage, sage ich mal, einen Missbrauch oder was weiß ich, ist hier halt direkt eine Gefängnisstrafe, ist da vielleicht einfach weniger. Und dementsprechend kann man das, glaube ich, auch schwierig vergleichen. Aber wie du schon sagst, natürlich solche Luxusgüter oder so, ein iPhone liegen lassen oder so, das klaut einfach keiner dort, weil es halt einfach für die einfach nichts wert ist. Ne? Das ist halt für die einfach, ich würde mal sagen, ein
Peanuts.
Pfennigartikel. Ja,
Ein
genau.
Pfennigartikel.
Ja, es ist ein Pfennigartikel. Aber wie gesagt, also ich fühle mich dort auch, wie gesagt, gut und wohl, aber es hat auch natürlich seine Schattenseiten, wie du schon
Ja,
gesagt
ja,
hast.
ja. Ey, aber du, bist du schon mal Africa Twin gefahren?
Tatsächlich nicht, aber. Wenn ich ein Motorrad von Honda tatsächlich mir ausleihen würde, würde es tatsächlich eine Africa Twin sein. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Erstens, weil ich es liebe, einfach mal querfeld zu fahren. Also ich bin dann auch einfach derjenige, der mit so einem geilen neuen großen Endurance-Motor oder Enduro-Motorrad einfach mal irgendwo durch den Dreck fährt. Und zweitens, wegen diesem geisteskrank geilen Getriebe, was da drin ist.
Ja, also das Blöde war ein bisschen, ich hatte das Modell, was dieses DCT eben nicht dabei hatte, weil ich habe ja
Oh
diesen Honda X-Ride
nein.
mitgemacht und ich habe diese schwarze bekommen, da war das nicht dabei, aber wir haben auch mal getauscht, aber mit Jens Cook getauscht und bin die andere mal gefahren, die mit dem DCT-Getriebe. Und das war schon echt witzig, wie gut das eigentlich funktioniert und ja, wie entspannt eigentlich das Fahren ist, weil gerade wenn du eine lange Tour fährst, ist es ja nicht so wie bei einer Supersportler, dass du sagst, boah, ich muss hier unbedingt wild runter, selber schalten und das ist so ein Genuss, also meiner Meinung nach, sondern da kann man sich auch einfach mal ausruhen und sagen, hey, man fährt quasi auf Automatik, du kannst immer noch mit Daumen und Zeigefinger quasi selber schalten. Aber also manuell dann runterschalten, eben wenn du mal sagst, ey, komm, willst mal ein bisschen spritziger haben. Und kannst auch ja Modi umschalten, dass der eh früher schaltet und mehr schaltet. Aber fand ich echt witzig, nur leider hat uns ein bisschen das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht und ich war dann ab dem zweiten Tag, also das war wirklich, das muss ich auch wirklich so sagen, da kann keiner was dafür. Aber ich glaube, es war mein schlimmstes Wettererlebnis auf einem Motorrad. Wir hatten 3 Grad, Schneeregen, Hagel und Wind. Und der Wind kam auch nicht zu kurz. Also das war mein schlimmstes Wettererlebnis, was ich wirklich je hatte. Und das leider dann auf der Africa Twin. Weil wir mussten dann zu einem gewissen Punkt dann auch kommen. Ne? Wir standen ja auch irgendwo ich weiß gar nicht, wo wir genau waren, auf jeden Fall mitten irgendwo in Deutschland. Und mussten dann aber wieder weiterfahren. Wir sind 5 Stunden bei 3 Grad durch den Regen gefahren. Also Gott sei Dank ich habe von Speedy dann so ein Overall bekommen, beziehungsweise so Funktionskleidung und habe dann auch den Regen abwehren können. Aber ich hatte Motocross-Stiefel an und ich dachte auch, die wären wasserdicht. Da kann ich aber auch sagen, wenn du so Gischt hast und einfach 5 Stunden Dauerregen, dann hält auch so ein Motocross-Stiefel nicht. Und auch meine Handschuhe waren ein bisschen zu dünn. Also ich war auf dem Motorrad gehockt und dachte, das kann nicht, was passiert hier gerade? Was mache ich hier? Wir sind auf der Geraden gefahren und ich war in Schräglage, weil der Wind zu stark war. Das sah so lustig aus. Das war so ein bisschen, leider Gottes, das, was ich dann am meisten mitgenommen habe, weil der erste Tag war so geil, wir hatten geiles Wetter, es hat die Sonne geschienen, wir sind Offroad gefahren, wir sind auf der Landstraße gefahren und ab dem zweiten Tag ist die Welt untergegangen und es wurde einfach nicht besser, wie ja auch gerade in ganz Deutschland. Es hat ja auch, ich bin ja dann von gestern
Aber
vom.
hattest du wenigstens Griffheizung oder Sitzheizung oder
Ja,
gibt's sowas?
Griffheizung war da. Ohne Griffheizung hätte ich auch wirklich, also hätte ich sicher stehen bleiben müssen. Also das, da gebe ich Brief und Siegel drauf, wenn ich sage, meine Finger fallen ab. Aber selbst mit bei 3 Grad und solchen Windböen ist auch eine Griffheizung irgendwann am Ende. Also wirklich, meine Finger waren tot einfach. Die waren nicht mehr durchblutet, die waren weiß. Ich musste ab und zu mal anhalten. Es ist hinter uns ist ein Honda-Fahrzeug mitgefahren, um quasi unsere Taschen auch mitzunehmen. Und irgendwann habe ich mal gesagt, so, ey, wir müssen kurz anhalten.
Ist ja wie immer, ist ja wie bei der Tour de France.
Ja, so ein bisschen wie bei der
Tour de France. Begleitfahrzeug.
Ja, das ist hauptsächlich halt einfach logischerweise wegen den Taschen. Ne? Also wir haben ja diese riesen Taschen dabei und die hätten wir nicht, das hätten wir nicht alles auf die Africa Twin gepasst. Also deswegen ist da quasi ein Fahrzeug mitgefahren und hat dann quasi alles mögliche Zeug noch von uns mitgenommen. Und ja, das war so ein bisschen meine leider Gottes, meine blöde Erfahrung mit Landstraßenfahren mal wieder. Ne? Ich bin ja schon ewig nicht mehr Landstraße gefahren. Und dann fahre ich mal wieder auf der Landstraße und dann war das so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, das war es jetzt auch erstmal wieder mit Landstraße fahren. Reicht. Wegen dem schrecklichen Wetter. Hätte aber auch keiner gedacht, dass Ende April, dass uns das Wetter so einen Strich durch die Rechnung macht. Und dann bin ich ja gestern eben von München nach Hamburg gefahren und dann habe ich auch den Schnee da gesehen. Also wir sind dann auch nicht bis ganz zur Grenze gefahren, weil dann auch der Wetterbericht gesagt hat, ey, es wird dann auch ein bisschen gefährlich, weil es dann auch eben unter 3 Grad...
Grenze zu Österreich oder wie?
Genau, es ist ja eben das X. Ja. Ne? Wir haben von irgendwie links neben Hamburg gestartet und wollten runterfahren, rechts runter. Und dann haben wir das aber doch gesagt, das macht keinen Sinn und ist zu gefährlich und haben dann irgendwo bei München den Stopp gemacht. Und dann hat es dann auch wirklich geschneit. Also neben mir, als ich dann auch wieder hochgefahren bin, war dann auch Schnee gelegen. Und denkst dir schon so, krass, im April Schnee, das
aber, ist nicht so oft. Aber ich kann dir eine Story erzählen, die ähnlich hart war. Am Freitagabend vor Le Mans, also quasi in dem gleichen Zeitraum, wo du unterwegs warst, hat mich mein Hauptsponsor von der Bremer Group angerufen und hat gesagt, oder angeschrieben und hat gesagt, du, ich möchte nach Le Mans kommen, wie sieht's aus, hast du Tickets? Dann habe ich versucht, Tickets zu erhalten, weil normalerweise muss ich die wirklich einen Monat vorher anmelden, die Gäste. Ja. Und habe dann tatsächlich Tickets besorgen können und dann hieß es aber, er möchte mit dem Motorrad kommen. Und da dachte ich schon so, okay, Samstagmorgen bei den Temperaturen, die aktuell herrschen, auch in Le Mans war es ja genauso kalt
wie hier. Naja, es war ja auch so 5, 6 Grad, ne?
Ja, nachts war es sogar nur 3, 2. Also Es war auch wirklich kalt und dann ist er wirklich mit dem Motorrad gefahren, angekommen und ohne Scheiß, wir hatten den Motorplatzer oder den Motorschaden und ich habe gerade meine Sachen gepackt, so um 7:30 abends am Samstag, gehe aus dem Truck raus, will gerade zum Auto gehen, um ins Hotel zu fahren und dann steht er auf einmal vor mir. So, du musst dir vorstellen, ist auch nicht mehr der Jüngste logischerweise und dann ist er einfach mit einer Super Duke, also quasi auch noch ohne Windshield, 750 Kilometer durch dieses Dreckswetter gefahren, nach Le Mans zu kommen und dann, wo er vor mir steht, sage ich so, ja, ich habe schon mitbekommen, euer Rennen ist vorbei. Ich so, ja, unser Rennen ist vorbei.
Oh,
tut mir wirklich leid.
Er ist ja dann da hingekommen und ist halt nicht mal gefahren. Oh
Gott, ja, total durchgefroren. Dann habe ich ihm erstmal bei uns in der Hospi, wir haben natürlich so eine riesige Hospi, wo dann für 200 Leute mindestens verköstigt werden kann. Also es ist alles vom Allerfeinsten mit Riesenbuffet, mit Kaffeeecke, mit allem drum und dran. Also
den müsstest du mal mit zur EDM holen.
Ja, genau, das müsste man eigentlich machen. Der Auflieger ist sogar so zum Ausfahren an der Seite mit richtig geilem Office oben drin und so. Also ist echt schick. Und dann habe ich ihm erstmal da was zu essen gegeben und ein bisschen was zum Aufwärmen. Und dann ist er einfach Sonntagmorgen, bevor das Rennen schon lange vorbei war, ist er einfach wieder nach Hause gefahren. Und einfach 1500 Kilometer wie du ähnlich durch dieses Sickwetter für Nüsse, kann man schon fast sagen.
Ja.
Aber so ist es manchmal, ne?
Ey, was mir gerade noch kommt, wo wir auch noch gar nicht drüber gequatscht haben, ist das Thema MotoGP. Ich muss ja sagen, ist jetzt auch wieder ein paar Tage her, aber das Rennen in Texas ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben und muss schon sagen, das ist schon krass spannend gewesen und auch sehr interessant, was einfach so ein Pedro Acosta da einfach geleistet hat. Ist jetzt ein richtiger Themen-Switch kommt mir gerade, aber...
Ja, du kommst bestimmt von der KTM Super Duke auf die KTM von Acosta quasi, ne?
Ja,
also die Gas-Gas genau. Ist ja KTM.
Genau. Nee, ich weiß auch nicht wieso, aber ich bin gerade, ich hatte gerade einen Gedankenblitz, dass wir das ja auch nochmal aufgreifen können, wie crazy das ist und wie du das siehst, weil Pedro Acosta hat doch sicherlich einen erdenähnlichen Werdegang wie du wahrscheinlich hingelegt, oder? Der ist ja, wie alt ist der? 19? Das ist ja noch ein kleiner
Bubi. 19, ja. Ja.
Und räumt da einfach mal komplett auf.
Ich habe jetzt einfach schon wieder diesen Ohrwurm im Kopf mit diesem, was auch immer das ist.
Das TikTok-Lied?
Ja, was ist das für ein Teaser
Dieses
bitte?
Pedro, Pedro.
Ja, genau.
Ja, habe ich auch.
Was ist das? Ist das so ein Waschbär
Ich
oder
habe mich
was ist
auch
das für ein
jagen
Tier?
Waschbär, der dann irgendwie von unten gefilmt, dann irgendwie so. Ich weiß auch nicht, das ist immer so. Also für alle, die jetzt nicht wissen, was wir gerade labern, das ist ein Instagram- bzw. TikTok-Trend, den gerade jeder benutzt, wo irgendwas. Also, das braucht man gar nicht erklären. Wenn es einer kennt, kennt das. Und wenn nicht, dann kann man ihm
Ja,
auch
ist
nicht
wirklich
helfen.
so.
Dann bringt das auch nicht meine Erklärung irgendwie irgendjemand weiter. Aber ja, das ist schon.
Also was der Junge auf dem Motorrad macht, ist, also den Werdegang genau kann ich dir gar nicht sagen. Natürlich habe ich die letzten 4, 5, 6 Jahre stark verfolgt, weil wie der, sag ich mal, durch die unteren Klassen geflogen ist, kann man schon fast sagen. Und in einer Manier vom Fahrstil her, das war schon beeindruckend. Aber was mich noch mehr beeindruckt als die Weltmeistertitel, die ihr jetzt schon geholt habt in der Moto 3 und Moto 2, ist eigentlich der Fahrstil, den er an den Tag legt. Und der ist tatsächlich für mich oder auch gerade für die Konkurrenz nicht nur beeindruckend, sondern für die Konkurrenz sollte er beängstigend sein, weil jeder, der sich so ein bisschen tiefer mit der Materie Motorrad beschäftigt und sich mit Fahrstil auskennt, sieht, was er da auf dem Motorrad macht. Nämlich der Eingang von der Kurve, wie er in die Kurve reinfährt. Er bremst nicht nur extrem spät, sondern in Texas hast du gesehen, dass er quasi teilweise re rechts, wenn er jetzt so eine Spitzkehre hattest, so eine 180 Grad, hast du ja ein paar Kurven da, Kurve, wo du quasi 180 Grad nach links einbiegst, da ist er Pecco und auch Marquez teilweise rechts neben das Motorrad gefahren, in der
Ja.
Bremsphase, also quasi außen, und konnte das Motorrad dann trotzdem stoppen und war im Ausgang wieder innen, also konnte das Motorrad quasi deutlich besser platzieren für den
Ja.
Ausgang. Und das macht er halt, indem der die Hinterradbremse so extrem kontrolliert. Also er bremst quasi im letzten Moment so stark mit hinten, dass das Motorrad im Slide lenkt. Und das ist eigentlich die Paradedisziplin von Marc Marquez. Deswegen ist er auch
Ja.
im Eingang immer so stark gewesen. Aber Pedro, der hat das nochmal perfektioniert. Also wenn du das siehst, wie er das Motorrad im letzten Moment, wo das Motorrad quasi schon gestoppt ist, in die Kurve rein, nochmal mit dem Hinterrad lenkt. Also er
Also du
slidet das
meinst
Ding
wirklich,
so stark.
das ist wirklich deswegen, dass er das mit dem das letzte bisschen dann noch mit dem Hinterrad macht, also mit
Oh, ja,
Hinterradbremse?
auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das siehst du so stark. Und also ich sehe das so stark. Und das ist eine Kontrolle, die kannst du nicht erlernen. Also du kannst die verbessern, aber das kannst du nicht richtig erlernen, weil du brauchst so viel Gefühl und Talent dafür.
Ja, und
Das
weißt du, was
ist
witzig ist? Mir
unglaublich.
wurde jetzt vor kurzem, wir hatten es ja auch, YouTube. Mir wurde vor kurzem wegen dem Algorithmus von YouTube ein Video vorgeschlagen. Da siehst du Pedro Acosta vor 7 oder 8 Jahren. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das Video aus Cartagena von diesem Test-Track an der Seite. Also quasi,
Ja.
wo diese Poller aufgebaut sind, diese Runden, wo du so ein bisschen üben kannst. Ist er mit dem Pitbike und da siehst du auch, wie der quasi die Kurven anfährt und so reinslidet. Also
Ja.
das, was du gerade angesprochen hast, habe ich zufällig auf YouTube, weil mir das einfach so random ausgespielt wurde, beziehungsweise vorgeschlagen wurde, siehst du, wie der das da schon geübt hat. Und es ist einfach crazy, was der damals einfach schon für ein Fahrstil hatte, wo er dann halt einfach dann irgendwie seine 12, 13 Jahre alt war und hat das schon gemacht. Also da siehst du auch mal, was da einfach auch schon dahinter steckt und wie lange die Jungs das eigentlich schon trainieren und machen. Also Talent ist logischerweise das eine, aber ist natürlich auch von wahrscheinlich Kind auf, also oder halb Baby schon aufs Motorrad
Ja.
gesetzt und schon irgendwie, okay, rechts ist das Gas, links die Kupplung, let's go.
Ja, und vor allen Dingen, ich sag mal so, auf dem Pitbike das zu machen und sag ich mal, mit einem Motorrad, wo du wenig Grip hinten hast, wo auch der Hinterreifen sich einfach sliden lässt, auf einer Supermoto oder whatever, das kann man perfektionieren. Das können wir auch, glaube ich, alles. Also, das würde ich auch hinbekommen. Aber wir reden hier von einem MotoGP-Motorrad mit Michelin-Prototypenreifen. Also das zu kontrollieren, dass
Und
du
wo
da
der ja
nicht
auch keine
abbiegst.
Erfahrung hat, ne? Du hast ja keine großen Erfahrungswerte mit der MotoGP-Maschine. Ist jetzt nicht so, dass der jetzt schon jahrelang auf so einem Ding hockt. Oder meinst du, der trainiert oft schon vorher oder meinst du, der hat Möglichkeiten, mit der
Naja.
MotoGP-Maschine groß zu trainieren?
Nee, also MotoGP-Maschine darf er gar nicht trainieren. Also permanente Fahrer dürfen nicht auf dem Motorrad fahren, außer die japanischen Hersteller aktuell, weil die ja diese Concessions bekommen haben, also quasi
Okay.
Zusprüche, dass die permanenten Fahrer auch Testfahrten machen dürfen, um das Motorrad zu verbessern. Aber Pedro Acosta darf es nicht. Und er trainiert aber tatsächlich mit einer Yamaha R1, also mit einer Tausender, auf Kartstrecken.
Ja.
Und das ist genau der Faktor. Also er hat eigentlich quasi ein viel zu schnelles, viel zu großes und viel zu schweres Motorrad für eine ganz kleine Strecke und muss das Motorrad möglichst schnell dann dort bewegen.
Das ist ein geiler Punkt. Tausender auf einer Kartstrecke. Das ist ein richtig guter Punkt, weil ich jetzt auch so weit bin. Ich komme ja gerade von Spanien, unter anderem auch vom Trainieren, und habe da meine Supermoto dabei gehabt und meine große. Und war auch mit der Supermoto dann zum Beispiel auf Gas 74 und auf Yepes, also auf diese typischen Kartstrecken in Spanien. Ich glaube, die da schon ein paar Mal waren, wissen, wovon ich rede. Und da war Freddy Heinrich, ein Fahrer aus dem Pro Superstock, war da auch mit seiner Kawasaki ZX-10R. Und es ist einfach crazy zu sehen, wie geil der das beherrscht. Und du hast auch sofort erkannt, ja, das macht Sinn. Und der trainiert da richtig. Also es hat einen richtigen Lernerfolg. Und ich kam mir da so ein bisschen sogar vor, ich glaube, das nächste Mal nehme ich nicht mehr meine Supermoto mit. Nicht unbedingt, weil es mir keinen Spaß gemacht hat mit der Supermoto, aber ich glaube, ich habe einen größeren Lernerfolg, wenn ich mit der 1000er da einfach fahre.
Ja,
oder beziehungsweise definitiv. Mein erster Gedanke war, ich habe jetzt eine 600er, eine alte, ne, die ich dann auch, wo es nicht ganz so schlimm wäre, wenn die mal rutscht, sage ich jetzt mal so. Aber ich bin auch überhaupt nicht mehr abgeneigt zu sagen, ich würde die 1000er nehmen und würde da mal auf die Kartstrecke gehen, weil das, glaube ich, ein geiles Erlebnis ist und ein geiles Training. Und ich weiß noch, wie ich vor... Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, wie ich vor vielen Jahren, hat mich auch mal einer gefragt, ob ich in Chep, die ist sogar ein bisschen größer, die Kartstrecke, ob ich mal mit der 1000er fahren will als Instruktor. Und ich so, nee, das habe ich gar nicht verstanden, das macht ja gar keinen Sinn. Aber jetzt sehe ich das auch anders und würde auch behaupten, dass das sehr viel Sinn macht, mit einer großen Maschine auf einer kleinen Strecke zu fahren.
Ja, definitiv. Es ist halt auch etwas, was auch in der Türkei gerade sehr, sehr viel trainiert wird. Also Stichwort Toprak, Stichpunkt Öncü, die trainieren halt alle mit irgendwelchen 600ern oder 1000ern auf den Kartstrecken und versuchen halt das Motorrad, was eigentlich gar nicht dafür gebaut ist, da einfach schnell rumzuprügeln.
Ja, ich meine, bei Toprak muss man sagen, die haben natürlich einen kleinen Vorteil, die haben ihre eigene Strecke.
Ja, das die machen halt, was sie wollen.
Genau, die machen, was sie wollen. Das ist schon ziemlich geil. Aber ja, ich glaube, das wird bei mir auch noch auf jeden Fall stattfinden dieses Jahr, dass ich mal auf jeden Fall die 600er auf dem Harzring nehme und damit fahre und schau mal, wie das für mich läuft. Und mal gucken, ob ich das auch mal mit der 1000er mache. Muss ich mal schauen, ich glaube, mein Trainingsbike bietet sich da eigentlich schon dafür an. Aber mal schauen. Was ich auf jeden Fall auch noch sagen wollte ist, Pedro Acosta ist 19 Jahre und da kann sich jetzt auch jeder Zuhörer einfach mal reinversetzen, was er mit 19 Jahren gemacht hat. Also jetzt mal ganz ehrlich, mit 19 Jahren war ich aus meiner Perspektive jetzt ein kleiner Bubi. Da habe ich noch nichts verstanden von der Welt. Und gefühlt ist so ein 19-Jähriger, wenn du sowas machst und in der Weltmeisterschaft mitfährst, sind die auch einfach auf einem ganz anderen Level vom Kopf her gefühlt. Und so auch, kann ich auch schon sagen, Freddy Heinrich ist jetzt wieder was aus meiner Umgebung. Freddy Heinrich ist, glaube ich, auch erst 20 und so. Und ich habe auch schon immer gesagt, krass, so ein 20-Jähriger ist auch schon viel weiter in seinem Dasein, weil der schon viele Rennen gefahren ist, hat ja auch, glaube ich, den Red Bull Rookies Cup mitgefahren, also hat auch schon viel Rennstreckenerfahrung, und ich merke immer wieder, Jungs, oder Mädels habe ich noch keine kennengelernt, aber Jungs, die ich kennengelernt habe, die so eine Rennerfahrung haben oder die schon viel Trainings gefahren sind und viel mit dem ganzen Motorradsport am Hut haben, sind automatisch irgendwie gefühlt ein bisschen weiter vom Kopf her. Also von der Ausstrahlung, von dem, was sie sagen, weil du dich auch ein bisschen behaupten musst und ja, weil du so ein bisschen auch, du kannst dich nicht einfach so ein bisschen sagen, ah ja, Papa, mach mal und hier und da. Du musst einfach ein bisschen, performen. Und ich finde es einfach krass, dass der mit 19 da mitfährt und wie du da einfach vom Kopf, wie weit du einfach schon mit dem Kopf sein musst, um da einfach da zu performen und auch irgendwo die Ruhe bewahren zu können. Ne? Also ich bin ja schon, ich scheiß mir schon in die Hose, wenn ich einen Pro Superstock Cup Rennen fahre. Wie muss das für einen 19-Jährigen sein, der einfach jetzt denkt, ja, fährt jetzt mit Marc Marquez. Schauen wir mal, wie es wird. Das ist schon, muss man einfach schon mal irgendwie kurz überlegen, was das eigentlich für eine Leistung ist.
Ja, definitiv, aber ich glaube allgemein im Sport ist es so, egal jetzt ob Motorsport, Breitensport, whatever, wenn du da in die Profi-Region kommst, bist du halt einfach vom Kopf her wahrscheinlich weiter, weil du einfach das ganze Thema, seitdem du dann spätestens 10 bist, so richtig professionell machst, weil wenn du mit 10 nicht Profi bist, dann wirst du mit 18 wahrscheinlich auch kein Profi sein, würde ich mal behaupten. Ja. Gibt mit Sicherheit Ausnahmefälle, aber die große Breite wird so agieren. Und dann hast du halt einfach nicht den normalen Alltag. Also du gehst nicht in der Woche in der Schule, machst nachmittags was mit Freunden und am Wochenende gehst du irgendwie in die Disco, sondern bei dir spielt sich halt der ganze Tag nur um diesen Sport und du musst nebenbei noch sehen, dass die Schule halt perfekt ist. So war es bei mir auch. Ich musste gucken, dass die Schule stimmt, weil wenn die Schule nicht stimmt, hätte ich hier Motorsport nicht machen dürfen von meinen Eltern aus. Und dementsprechend bekommst du natürlich auch viel mehr Verantwortung, viel mehr Druck und alles und auch viel mehr Öffentlichkeit. Das heißt, du kannst einfach nicht dir dauerhaft, sage ich mal, die Jugend genießen. Das ist auch ein Faktor. Also ich will das gar nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist, weil du verlierst natürlich auch viel in der Jugend. Also ich kann nicht sagen, dass ich mit 17, 18, 19, 20, 21 bis heute am Wochenende feiern bin oder so. Ganz im Gegenteil. Also ich bin gar nicht der Typ dafür, aber ich hatte auch gar nicht die Möglichkeiten, feiern zu gehen, großartig oder so, ne?
Ja, ey, da kann ich auch eine kurze Story einleiten, in Bezug auf Feiern gehen. Ich war ja mit Ika Lecona, mit dem bin ich ja vor einem Jahr, genau einem Jahr Anfang der Saison, bin ich ja mit dem gefahren. Hat sich alles ergeben durch Speedy, weil er ja auch Speedy fährt. Und mit dem habe ich da auch ein bisschen gequatscht und fand ich sehr
Also
interessant.
Entschuldigung, er fährt nicht die Speedy-Unterhosen, die wir beleuchtet haben, sondern den
Den
Speedy-Lederkombi.
Speedy-Lederkombi, genau. Und er hat nämlich, das war auch ganz interessant, er hat auch gesagt, also da hat man auch ein bisschen gemerkt, dass natürlich Welten aufeinandertreffen, so ein YouTuber und dann so ein Ika Lecona, der einfach seitdem er irgendwie zwei ist, auf Motorrad hockt und auch wirklich jeden Tag Motorrad fährt. Für den war das so, ich kam da an mit Marcel, also meinem Kameramann, und wir haben da eben diese Videos gedreht und das war für den wie so ein bisschen Freizeit, weil er so ein bisschen Motorrad gefahren ist aus Spaß und muss dann so Interviews geben und haben die haben dann auch ein bisschen Stress gemacht, also nicht Stress gemacht, aber haben dann so uns wissen lassen, ja, wir müssen jetzt auch mal wieder, ne, wir müssen jetzt nochmal joggen gehen und so ein bisschen Sport machen und hatten dann auch wieder Zeitdruck und der hat mir dann auch erzählt, naja, der war noch nie, also ich weiß nicht mehr ganz genau, was er gesagt hat, aber es war irgendwie sowas mit, ja, der war noch nie feiern gehen, hat noch nie Alkohol getrunken. Für den ist einfach, das muss man, also ich sage das so, weil man das auch mal verstehen muss, wenn solche Leute in der World Superbike fahren, dann ist das ganze Leben danach gerichtet. Also da ist nichts mit, oh ja, die haben normale Kindheit und so. Nee, meistens ist das schon, also war auch für mich einfach wieder so ein Wachrüttler, dass ich gemerkt habe, ja, stimmt, die führen dann auch eigentlich keine normale Kindheit, weil dreht sich alles ums Motorradfahren und alles um diesen Erfolg, um diesen Erfolg später mal zu haben und möglichst gut einfach zu performen. Und da passt einfach Alkohol und Feiern gehen logischerweise auch nicht rein. Und dazu muss ich auch noch sagen, da merke ich, bin ich zu wenig Sportler, weil ich jetzt im Nachhinein schon sagen muss, diese Erfahrung, die man halt gemacht hat, und da will ich jetzt nicht Alkohol verherrlichen, aber ich finde, man macht ja Erfahrungen, auch wenn sie manchmal dumme sind, die man halt einfach nicht auch ein bisschen machen muss und die ein bisschen dazugehören. Und ich, für mich, aus meiner Sicht, gehört das auch ein bisschen dazu und fand ich einfach sehr interessant, wie verschieden dann auch die Leben sein können und wie so ein Leben dann einfach bei ihm ausschaut und dass der halt noch nie auf irgendeine Art feiern war, weil es sich bei ihm 24/7 um den Motorsport dreht.
Ja, es ist tatsächlich so. Also es gibt natürlich auch die Ausnahmen oder es gibt auch welche, die machen das natürlich. Das ist aber, wie gesagt, die Seltenheit. Und es gibt auch einen Marc Marquez, der feiern geht, aber dann wirklich nur, wenn er jetzt gerade einen Grand Prix gewonnen hat am Sachsenring oder in Austin, aber und dann auch nur mit seinem Team abends in einem Restaurant oder in einer Bar. Und da trinkt er auch keinen Alkohol. Also das ist dann schon quasi die volle Ekstase dann mal abends, kann man schon was sagen. Und bei mir ist es ähnlich. Also meine Familie und Freunde, die kennen mich natürlich zu 100% und die wissen auch ganz genau, dass ich das nicht bin. Und du kennst es natürlich mittlerweile auch schon, weil
Ja.
zu meiner Meisterfeier, sage ich mal, am Sonntagabend in Hockenheim, dass ich da mal Alkohol getrunken habe, das war eher auch aus dem Aspekt her, weil ich halt meinem Team versprochen habe, weil unser Teamchef Jens Holzhauer mich dazu gedrängt hat, ein
Oh,
Bier mit
jetzt
ihm zu
mach nicht Jens
trinken.
verantwortlich. Das gehört auch einfach mal dazu, dass man da mal ein Bier trinkt. Auch wenn man es nicht mag. Oh
Ja, pass
Gott, das
auf,
klingt richtig verherrlichend.
ich hab zu ihm gesagt, pass auf, am Anfang der Saison, Jens, wenn wir Meister werden, trinke ich mit dir ein Bier. Oh, du kannst ja wohl beim Test hier mit mir, wenn das Test vorbei ist, mit mir ein Bier trinken. Ich sage, Jens, ich trinke mit dir ein alkoholfreies. Wenn wir Meister werden, trinke ich mit dir ein Bier. Und dann war es dann irgend so weit und ich musste mit ihm tatsächlich ein Bier trinken. Also es war schon ein leichter
Ich
Zwang dahinter, muss
musste.
man sagen.
Naja, aber man muss ja auch dazu sagen, ist ja auch jedem seine Sache. Also, das will ja auch mal gesagt sein. Das kann jeder so machen, wie er will. Und das ist natürlich völlig okay, dass Flo kein Alkohol trinkt. Das soll jetzt auch nicht so
Aber
rüberkommen.
es ist ja auch in Ordnung, weil das Bier, was ich nicht trinke, trinkst du ja für mich. Ne? Also
Ah,
das.
was?
Nein, aber
Nee.
ganz ehrlich, ich habe, also dich habe ich auch noch nicht betrunken erlebt.
Ja, siehst du mal, weil das natürlich auch bei mir eigentlich nirgendwo groß mehr reinpasst. Also ich habe mir auch ehrlich gesagt vorgestellt, dass ich jetzt auch gerade nachdem ich, also ich bin jetzt so 4 Jahre ungefähr in Hamburg, dachte ich auch, ja, Reeperbahn, geil, man hat es nicht weit, da geht es bestimmt auch mal ein bisschen ab. Aber ich habe gemerkt, so mit Corona, die Corona-Zeit hat mir auch so ein bisschen die ganze Feierzeit auch so ein bisschen, also man fragt sich ja immer so, ja, wann hört denn das irgendwann mal auf mit Feiern gehen? Ne? Ich glaube, es wird natürlich irgendwann unregelmäßiger und man geht nicht mehr so oft weg. Aber ich habe gemerkt für mich, dass die Corona-Zeit komplett meine Feierzeit beendet hat. Also ich gehe auch wirklich gar nicht mehr feiern. Ich merke, dass ich es schön finde, wenn ich dann einfach, wenn ich die Zeit für mich habe, wenn ich Freizeit habe, dass ich die gerne auch dann zu Hause bin, wie du schon weißt oder wie vielleicht viele schon wissen, mit meinem 3D-Drucker jetzt verbringen. Ich habe einen Simracer zu Hause, da habe ich echt Spaß und bin so für mich und kann so sehr gut entspannen. Und ich weiß ja auch jetzt ganz genau, wenn ich einen über den Durst trinke, dann ist das auch alles nicht mehr so einfach mit der Regenerationsphase. Die zieht sich auch auf jeden Fall länger mittlerweile als ein Tag. Von daher, ja, ich merke auch, dass ich da auch mit allem sehr zurückgefahren bin. Soll halt aber auch nicht heißen, als wenn ich früher Alkoholiker wäre. Also das muss man auch aufpassen. Ich war einfach ganz normal wie jeder andere auch. Ich würde sogar sagen, dass ich sogar eher der war, der weniger getrunken hat als der eine oder andere in meiner Freundesgruppe. Das will ich auf jeden Fall auch mal klarstellen.
Ja, ist ja auch in Ordnung. Also man kann ja mit Sicherheit mal feiern, aber wie du auch schon sagst, ich bin wie gesagt nie der Typ gewesen, aber ich brauche es auch tatsächlich nicht so. Also ich bin da eher so der Entspannte und Ruhige.
Da würde ich sagen, stimmt doch einfach mal ab in unserem Podcast. Das können wir ja sicherlich einrichten. Wie seht ihr das? Hattet ihr oder seid ihr gerade in der Feierphase eures Lebens oder sagt ihr, nee, brauche ich nicht. Das sehe ich als überflüssig an. Können wir eine Abstimmung machen? Ich bin mir nicht
Ja,
sicher.
aber wir haben ja jetzt schon eine Abstimmung gemacht über Medis Goes Langstrecke oder
Ah,
nicht.
stimmt.
Ich
Ja,
weiß nicht, ob
okay.
es zwei gehen, aber
Nee, dann
das
scheiß
ist
drauf, dann gibt es keine
ja.
Abstimmung. Dann schreibt uns das per
Genau.
Insta-Nachrichten. Also ich finde es auch immer wieder cool, muss man auch immer wieder sagen, wie viel Feedback wir bekommen. Das ist nicht zu unterschätzen. Ich frage oder wir fragen uns immer öfter mal so, also wir schauen uns die Zahlen an von unserem Podcast und fragen uns immer, ob das jetzt gut oder schlecht ist, weil auch ich dastehe und mir denke, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Man will ja schon immer irgendwie gucken und schauen, ob sich das rentiert, wenn sich das jetzt irgendwie, wenn wir sehen, ey, das schauen sich regelmäßig 2 Leute an, dann würde man auch sagen, okay, der Aufwand lohnt sich nicht. Aber man kann wirklich sagen, dass unser Podcast sehr gut geguckt wird, auch von wiederkehrenden Zuschauern, Zuhörern, was wir wirklich sehr cool finden und sehr zu schätzen wissen. Von daher haltet uns auf dem Laufenden mit Tipps, würde ich jetzt sagen, beziehungsweise mit Feedback, die ihr für uns habt, nehmen wir wirklich gerne entgegen. Wir haben auch eine Gruppe, da kommen auch der eine oder andere
Ja,
Screenshot rein von euren Feedbacks.
genau, da muss ich gerade mal reinsliden. Wir nehmen uns das ja auch immer sehr an und versuchen auch jedes Feedback zu beleuchten, wenn wir es noch nicht getan haben und sprechen da auch vor dem Podcast immer drüber. Also da kommt schon sehr viel und wir müssen wirklich aussortieren, was jetzt, sage ich mal, dieses Mal beleuchtet werden kann oder nicht. Aber wie der Matze schon sagt, es macht wirklich Spaß, dass ihr da auch so aktiv unterwegs seid.
Genau. Und das soll jetzt auch die Schlussklausel sein, würde ich sagen. Wir haben wieder, naja, okay, wir haben noch nicht ganz 1 Stunde, aber wir haben halt mal wieder ein bisschen mehr gequatscht. Wir hatten heute alle ein bisschen mehr Zeit, weil eigentlich muss man auch dazu sagen, wären wir jetzt gerade zusammen am Sachsenring und hätten den Test gefahren. Aber das Wetter, wie uns auch schon beim Honda X2 einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, ist jetzt immer noch schlecht. Und wir hoffen mal,
Ja.
dass jetzt irgendwann mal im Mai der Sommer auch kommt und wir besser, mit besserem Wetter belohnt werden. Von daher konnten wir das nicht machen, deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen mehr Zeit gehabt. Ja. Ah, warte mal
Also.
kurz, ganz kurz noch.
Ach jo.
Was war deine letzte Ausgabe? Das wollen wir
Oh
ja
mein.
schon so machen, dass das immer wiederkehrend ein
Oh.
Thema wird.
Jetzt hast du mich komplett, aber komplett kalt erwischt. Da habe ich mich gar nicht drauf vorbereitet, was
Ja,
meine
ich auch
letzte
nicht. Ich muss
Ausgabe
auch
war.
gerade rumgucken.
Ja, boah, schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen. Ach so, doch. Nee, das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Oder vorletzte Woche. Ja, was? Also, wenn du gerade nicht direkt weißt, was es ist, habe ich mir vor kurzem, ja, wie soll ich das sagen? So Mikrobakterien gekauft. nennt sich das.
Wozu
Ja, das
braucht
ist so.
Florian Alt Mikrobakterien?
Mikrobakterien.
Doping
Also
quasi.
meine. Nein, nein, kein Doping. Hör auf, ey. Bist du
Du hast
irre?
gerade ein offizielles Statement für Doping abgegeben. Krass.
Nee, habe ich nicht. Mikrobakterien sind für den Darm gut, Mann.
Ach
Man,
so.
ne, das ist so, um die Darmkultur zu verbessern. Und da man da viel drüber hört und auch, sage ich mal, viel drüber diskutiert wird aktuell, habe ich gedacht, bestelle ich mir sowas mal. Das sind so kleine Tabletten. Und die habe ich mir tatsächlich bestellt. Aber ich habe tatsächlich keinen Mist, den ich bestellt habe letzte Tage, weil ich bin auch gefühlt einfach nie zu Hause. Also,
Ist
was
ja
soll
auch
ich mir auch
alles
bestellen?
gut.
Es kommt
Flo, es nimmt dir
ja nie
keiner
an.
böse, dass du keinen Mist bestellt hast.
Wie ist denn bei dir? Dafür hast du bestimmt Mist bestellt.
Nee, ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe mir nur, wenn ich recht überlege, habe ich auch einfach nur so Filament für meinen 3D-Drucker bestellt. Ich war ja auch gar nicht zu Hause die letzten Tage, von daher so viel war es nicht. Und ich habe einfach nur für meinen 3D-Drucker neues Material bestellt, weil der wirklich 24, 7 Tag und Nacht läuft bei mir.
Ja, das habe ich vorhin schon mitbekommen. Aber wie gesagt, vielen Dank erstmal an dich, Matze, für den geilen Podcast. Hat richtig Spaß gemacht heute, finde
Ja,
ich.
mir auch
War
gut.
echt cool. Von meiner Seite aus, lasst gerne ein Abo da und ja, interagiert gerne weiter, so wie ihr es vorher getan habt.
Wie
Und ich würde
können Leute
sagen,
denn ein Abo dalassen? Weil ich weiß es gerade auch nicht ad hoc.
auf
Wie geht das?
Spotify gehst du auf unseren Podcast und dann
Ja.
kannst du da auf Folgen klicken. Also wenn du uns nicht folgst, wäre ich jetzt echt traurig, muss ich
Nee,
ehrlich
ich
sagen.
folge uns natürlich schon, aber vielleicht ist das ja für den einen oder anderen. Mein Vater wüsste es bestimmt nicht und er hat mir gestern erzählt, dass er auch unseren Podcast hört.
Genau, du
Von
gehst quasi
daher.
auf den Podcast und dann kannst du da auf Folgen drücken, ganz normal. Und da gibt es, glaube ich, auch so eine Glocke. Also das musst du eigentlich wissen. Glocke ist ja, glaube ich, bei YouTubern hier so die Erinnerung, ne?
Ja, aber ich wusste eben, bei Spotify bin ich ein bisschen raus, deswegen ist ja gut, dass du uns das nochmal erläuterst.
Naja, gut, dass wir es nochmal erläutert haben. Auf jeden Fall, wir hören uns in 2 Wochen. Es hat Spaß gemacht und bis demnächst, Leute.
Peace.